über den Bücherrand. Das ist der Bücher-Podcast, wo wir mit verschiedenen Leuten aus dem Orell Füssli-Universum über die verschiedensten Geschichten, die verschiedensten Bücher reden, sodass du auch neue Leseinspirationen hast.
Die wahre Magie allgemein in unserem Leben fängt eigentlich immer dort an, wo man seine eigene Komfortzone verlässt.
Hoi, du bist da bei «Über den Bücherrand» gelandet. Mein Name ist Sarah Christian und hey, sind wir ehrlich, wenn es ums Lesen geht, dann sind wir ja so ein Gewohnheitstier. Wir lesen so ein die gleichen Bücher, gleiche Genres, vielleicht auch Autorin oder Autor ist immer so ein gleich. Und das ist ja alles voll okay. Aber Amix ist einfach auch schön, so einen neuen Input von außen zu erhalten. Oder kommen wir jetzt mal um und sagen, wir verlassen die eigene Lesekomfortzone. Das machen wir heute zusammen. Und zwar machen wir das sozusagen unter der kompetenten Leitung von der Belana Stenger. Sie ist Junior Community Managerin beim Book Circle von Orell Füssli. Und ich freue mich mega, dass sie da ist. Hoi.
Hoi Sarah, freut mich, dass ich da bin.
Du bist ja schon mal bei mir gewesen und dort haben wir über Krimis geredet und ich musste sehr lachen, als ich gesehen habe, dass du heute den Titel vorbeibringst, weil du liest ja eigentlich nur, also fast nur Krimis sozusagen.
Genau, meine Aussage war, wenn ich mein Buch nicht stirbe, dann lese ich es nicht. Und oh Wunder, ich sitze heute da mit 5 Büchern, wo nicht so viel gestorben worden ist. Also ja, ich habe mich auch ein bisschen aus meiner Lesekomfortzone begeben.
Ich finde es mega cool, dass wir das zusammen machen. Book Circle, für die, die das nicht kennen, was ist das genau?
Das ist unsere Online-Lesen-Community für alle Menschen, die privat vielleicht nicht unbedingt die Leute haben, um damit über Bücher zu reden. Dann können sie zu unserem Book Circle kommen. Und wir sind mittlerweile wirklich schon fast 30'000 Leute, die da über Bücher reden und zusammen lesen. Und ja, ich darf da Teil vom Community-Management übernehmen. Und lustigerweise bin ich auch auf das Thema gekommen, weil ich habe irgendwie gefunden, hey, es gibt so viele Genres und manchmal habe ich selber nicht so ganz den Überblick, wo sich was abgrenzt. Ich fand, komm, vielleicht geht es anderen Leuten auch noch so. Und dann habe ich über den Inhalt angefangen zu schreiben, dass ich wirklich wie so jedes Genre ein bisschen beleuchte. Und so bin ich auch auf die Idee gekommen. So, was habe ich vielleicht außerhalb von Krimi und Thriller gelesen? Und ja, werde ich die Leute dazu anregen, vielleicht nicht immer das Gleiche zu lesen. So bin ich es ganz ehrlich sonst auch machen.
du bist ja ein Krimi-Girl. Das
ja.
Hey, falls du diese Folge auch noch nicht gehört hast, geh sie unbedingt hören. Es ist wirklich eine trippy Situation gewesen, aber es hat sehr viel Spass gemacht. Wie ist das bei dir? Eben, Krimi, das wissen wir. Hat es bei dir Genres oder Themen gegeben, die du sehr lange gemieden hast, die dich einfach nicht so angemacht haben?
Ich finde, für mich haben so Fantasy-Bücher recht eine hohe Hürde, weil teilweise ist das so ein komplexes Worldbuilding und dann kommen dort Begriffe, irgendwie vorausgesetzt wird, dass ich jetzt verstehe, was irgendwie ein Wyvern oder weiß ich nicht was ist. Und ich habe keine Ahnung, ich habe das immer müssen googeln. Weil ich denke, weißt, ich möchte schon gerne ein bisschen als Händler genommen werden, wenn ich ein Buch anfange. Und darum, ich habe ein Fantasy-Buch mitgenommen, aber ich habe das Gefühl, dort ist die Hürde mega, mega tief.
Ich bin so stolz auf dich, dass du dich auf Fantasy angewagt hast. Also mehr auch, aber auch, wenn du ein Buch liest, lieber in der Hand geführt werden, wie vielleicht auch ein bisschen irritiert zu werden oder herausgefordert zu werden, also ins Ungewohnte wagen, das denn schon nicht?
Zu einem gewissen Grad und vielleicht auch, also so Fantasy-Bücher sind ja auch manchmal so schlanke 500 Seiten und dann ist es manchmal noch mal ein anderes Commitment. Ja, und ich glaube, es ist schon gut, wenn man Bücher liest, die vielleicht auch komplett der anderen Weltanschauung entspricht, die man sonst so ein bisschen hat. Aber ja, also ganz ehrlich, ich lese auch, weil ich Freude daran habe und in meiner Freizeit und dann sumpfe ich schon gerne in meinem Gemütlichkeitsbereich.
Eben, gell? Das, es soll ja auch kein Leseshaming sein, in dem Setting. Lesen soll ja einem, also nicht nur wohlgeben, aber ich finde so, hey, man muss jetzt nicht nur sich eine schwere Zeit schaffen, in der Freizeit sozusagen.
Absolut.
Aber ich finde, du hast es vorhin mega gut angesprochen. All die verschiedenen Genres und Themen, das kann einem wirklich auch überfordern, weil es gibt ja tausende Millionen von Büchern und dort irgendwo anzufangen, finde ich immer mega schwierig. Mhm. Auch so thematisch und stilistisch. Ich will ja eben nicht jedes zweite Wort googeln. Und dann habe ich mich jetzt gefragt, wie bist du das jetzt angegangen? Weil du hast jetzt 5 verschiedene Genres dabei. Mhm. Was macht man da? Was hat man da für Kriterien? Oder wie macht man das jetzt?
Ich glaube, von jedes einzelne Buch davon ist mir mal von irgendjemandem empfohlen worden. Und genau das mache ich jetzt mit euch da auch. Weil ich habe das Gefühl, okay, die Leute können mich vielleicht ein bisschen einschätzen und sind okay, ja, das Maß an Fantasy oder was es auch immer ist, vertreibst.
Sehr gut. Und jetzt hast du da 5 Bücher aus 5 verschiedenen Genres mitgebracht. Welche sind die?
Das ist zum einen der Astronaut von Andy Weir für Science Fiction. Dann haben wir Mythos Mutterinstinkt von Annika Rössler und Evelyn Hölderji-Czajnkner. Das ist ein Sach- und Fachbuch. Dann haben wir einen Kriminalroman von Christine Brandt. Der ist Vermisst, der Fall Emily. Dann haben wir für den Bereich Fantasy Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte von T.G. Clune. Und zum Schluss haben wir noch von Ferdinand von Schirach Terror, ein Theaterstück.
Ich liebe es, dass wir das Theaterstück am Schluss machen. Wirklich so der Vorhang, der fällt. I'm excited.
Yes.
Ja, ich würde sagen, wir legen los und zwar mit dem Astronaut Sci-Fi.
Yes. Also.
Mit mir.
Habt ihr Fisch. Ich glaube, vielleicht für viele Leute, die so Science-Fiction vielleicht so ein bisschen eine Hürde gesehen ist, dass es irgendwie so zu komplex ist.
Ja.
Und das Buch «Der Astronaut» ist so Hard-Science-Fiction, sprich, es ist wirklich sehr science-y so. Aber ich finde das mega faszinierend und ich habe jetzt keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund und auch ich habe es begriffen. Und sonst ist es wie nicht so schlimm. und eigentlich die Geschichte ist die, dass unsere Sonne langsam stirbt. Man weiß aber nicht genau, wieso. Und man hat dann so ein bisschen sonst im Universum geschaut und man merkt, okay, eine andere Sonne stirbt nicht. Und alle anderen sind davon betroffen und jetzt müssen die Wissenschaftlerinnen herausfinden, hey, wieso. Und für das schickt jetzt ein einzelner Astronaut, also schon mit der Crew, aber die stirbt leider auf dem Weg. es stirbt doch
ein wir sind noch nicht mal drin im ersten Buch und es stirbt
schon. Ja, aber das kann auch passieren. Das Weltraum ist jetzt schon so ein freundlicher Ort. Genau. Nein, und er muss herausfinden, okay, wie kann man irgendwie die Welt retten. Und er weiß, es ist auch ein One-Way-Trip, weil die Erde stirbt sowieso.
Ja.
Es sterben wirklich viele Leute, theoretisch, in diesem Buch. Genau, und dort hat er dann so eine Begegnung der ganz besonderen Art, vor allem der ganz besonderen niedlichen Art, weil es gibt noch eine andere
Spezies,
Kreatur. Genau, eine andere Spezies, die genau das gleiche Problem haben. Und die haben auch jemanden dort angeschickt, um herauszufinden, wieso die eine Sonne nicht stirbt, um die Lösung zu finden. Und es ist so ein herziger Außerirdischer. Und es ist halt nicht so das grüne Männchen, wie du dir das vielleicht vorstellst. Es ist ganz anders und ganz liebenswert. Und die lernen sich dann so kennen, lernen sich auf wissenschaftlicher Ebene irgendwie kennen und dann mit gemeinsam eine Lösung für ihr gemeinsames Problem suchen, dass sie halt beide einen Heimatplanet haben, wo sonst sterben würde.
Ich liebe es, dass du es schaffst jetzt gerade. Also eigentlich ist eine richtig intense Geschichte, wo auch Angst kann machen kann, die Menschheit ist bedroht, die Existenz, also Existenz ist bedroht. Und du erzählst mir das wie so die herzlichste, cuteste Begegnung. So, ja, Menschen, ein Alien trefft sich, ja. Das ist schön.
Ja, es ist wirklich toll. Und vor allem vielleicht alle die Leute, die es schon gelesen haben, also der Rocky mit seinen Jazz-Hands ist wirklich der tollste Buchcharakter, den ich glaube, je gesehen habe. Und vor allem, es kommt ja jetzt der Kinofilm nächstes Jahr irgendwann raus.
Mit dem Ryan Gosling.
Mit dem Ryan Gosling. Also Leute, wenn euch das nicht überzeugt.
Ja, also wenn der Ryan Gosling an das Buch glaubt, dann könnt ihr vielleicht auch daran glauben.
Und vielleicht ist der Alien trotzdem noch der hübschere von beiden. Who knows?
Wow! Okay. Vom Ryan Gosling über zu Mutter sein, sozusagen. Ja. Sachbuch, das du da dabei hast.
Ja, ich denke, ich nehme ein Sachbuch mit, das alle betrifft. Weil ich meine, sonst wäre es mega nischig und gewisse Sachen interessieren das vielleicht die einen und die anderen nicht. Aber wir alle Menschen haben eine Mami. Und ich habe vorhin noch nachgeschaut, in der Schweiz sind 65% von Frauen über 20 sind Mütter. Und dementsprechend gibt es auch ähnlich viele Väter. Und das Buch räumt halt wie so ein bisschen mit dem Mythos Mutterinstinkt auf. Oder vielleicht von dem Bild, das man hat, dass nur weil ich als Frau auf dieser Welt bin, dass ich deswegen die geborene Mutter bin und ich vielleicht auch unbedingt einen Kinderwunsch habe und ich sie ja sowieso besser weiß wie jetzt zum Beispiel ein Mann.
Ja.
Und das tut das halt eigentlich so von der Seite von der Hirnforschung analysieren, dass das halt eigentlich wirklich völlig Gugus ist. Weil es gibt keinen Beweis, dass du nur weil du einen Uterus hast und gewisse Hormone in dir drin hast, dass du deswegen eine bessere Mutter sollst sein. Es ist einfach etwas, was du erlernst in deiner Rolle. Und du kannst zum Beispiel, wenn du Menschen in ein CT steckst, können die nachher die Ärzte und Ärztinnen sagen, ob die Person mit Kind viel zu tun hat, dementsprechend ältere Teil sind oder nicht. Und ich finde, das ist so angenehm zu wissen, dass nur weil ich eine Frau bin, heisst das nicht, dass ich es mega gut muss automatisch machen. Vielleicht auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, die vielleicht gewisse Leute irgendwie haben. Es heisst aber genauso, dass nur weil ich als Frau jetzt vielleicht nicht den Kinderwunsch habe, heisst das auch nicht, dass irgendwas biologisch mit mir falsch ist. Es ist halt einfach nicht so. Und ich glaube, wir befinden uns vielleicht eh gerade aktuell in so einer Situation von Mütter müssen ihre Rolle neu finden, Männer und Väter müssen ihre neue Rolle finden. Und ich glaube, wenn wir in so gesellschaftliche Diskurse einfach mal so ein bisschen Wissenschaft reingibt, hilft das, glaube ich, allen Beteiligten.
Ich glaube, es ist auch eine gute Grundlage für Debatten. Mhm. Und nicht nur so für Diskussionen mit anderen Menschen, sondern auch Diskussionen mit sich selber. Wo
ja.
Ich finde das mega sinnbildlich, dass du das Sachbuch von allen Sachbüchern
ja.
hast du das mitgebracht, auch wenn wir über Komfortzone reden.
Mhm.
Das hat mich noch recht geflasht.
Ja.
Oder? Weil, ja. Weil wir, ich glaube, wir sind lang sozialisiert worden zum Mutter sein,
mhm.
einen Lebensentwurf, einen klassischeren zu verfolgen, Mami, Papi, Kind, im Dorf, weiss ich auch nicht.
Ja.
Und dass man sich aus dem herauslöst, das ist, und ich glaube, wir sind ja jetzt genau in dieser Phase als ja. Generation oder Gesellschaft drin, und ich habe das wirklich mega cool gefunden, dass du das gebracht hast. Was ja. hat es mit dir gemacht?
Es hat
vielleicht
mich
persönlich, aber...
Es hat mich entspannt.
Ja.
Weil ich mir so war, du... Ich muss sowieso, also ich muss als Frau keine Rolle erfüllen und ich muss auch als Mutter nicht eine Rolle erfüllen, falls ich je Mutter werde. Und es hilft mir auch einfach, oder ich denke, es könnte auch Väter und Partner helfen, wenn die sich vielleicht irgendwie so ein bisschen aussen vor gelassen fühlen. So, ja, du logisch weißt, dass du besser. Nein, als Mutter habe ich vielleicht 9 Monate Vorsprung. Und also, wenn du das Leben lang mit meinem Kind verbringst, dann holst du wirklich locker auf. Also, es ist halt wie, also du schau, wissenschaftlich gesehen, du hast 1 zu 1 die gleichen Voraussetzungen, also stell dich bitte auch als Vaterperson an und nicht nur, weil ich halt, ja, als Frau würde ich dann halt, ja, als Kind ernähren in den ersten paar Monaten, aber danach ist dann irgendwo die Biologie auch erledigt und danach ist einfach nur noch deine Hirnstrukturen und wie du mit meinem Kind umgehst.
Was hat dich denn am meisten herausgefordert? Wenn wir jetzt von Konfrontation und Komfortzone reden, was ist ein Fakt oder eine Beschreibung, die dich eben so gelupft hat?
Ich glaube, es hat mich teilweise auch hässig gemacht, weil wirtschaftlich wird halt schon sehr fest davon profitiert, dass Frauen meistens die grössere Mutterrolle bzw. die Care-Arbeit übernehmen. Und dass es halt je nachdem schon auch im Interesse kann sein von einer doch eher noch wirtschaftlich männlich dominierten Welt, dass halt Frauen die Mutterrollen übernimmt. Und dann ist das mega ein schönes Narrativ, so, du schau, biologisch bist du eh besser für das. Also herzlichen Dank für deine freiwillige Arbeit.
Für deine freiwillige, unbezahlte Arbeit.
Für deine freiwillige,
danke,
unbezahlte
ich
Arbeit.
Ich kann jetzt Geld verdienen.
Ich, genau. Ja. Also, nein.
Ich glaube, es hilft auch vielen, die sagen, hey, wo, ich finde das eben auch für Männer ein spannendes Buch, weil man ja, du hast sehr gut gesagt, sie sind ja auch in einer Rolle drin, wo sie vielleicht auch nicht sein wollen. Es gibt ja Männer, die sich außen vor gelassen fühlen, in ihrer Rolle als Vater auch unbeholfen sind und sich eh auch in dem Narrativ eben von schaffen, schaffen, Häuschen bauen, du verdienst das Geld und bist du Brotgewinner, sich auch in das zurückziehen und sich aber auch dort unsicher fühlen, lieber auch etwas anderes würde machen. Und ich finde es mega gut, wenn wir, können wir uns alle ein bisschen herausgefordert fühlen mit dem.
Sehr.
Und wenn es nicht das Thema ist, dann finden wir sehr schnell ein anderes Thema, wenn es um Sachbücher geht.
Absolut, genau. Ich habe gefunden, das betrifft einfach wirklich jede Person.
Also, wir kennen dich ja ein bisschen, Milana. Aber wir wollen dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen und darum habe ich ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Bist du bereit?
Hit me.
Nur unterwegs lesen oder nur zu Hause lesen?
Nur unterwegs lesen. Ist das kontrovers?
Du darfst nur dein Lieblingsbuch lesen oder immer wieder ein neues Buch und nie das gleiche zweimal?
Immer wieder ein neues Buch.
Gut. Lesezeichen oder Eselsohr?
Lesezeichen.
Lesen im Bett oder auf dem Sofa?
Im Bett.
Dickes Buch oder dünnes Buch?
Dünnes Buch.
Und jetzt kommen die Weirden.
Ah, ja, ist
gut. Also, in einer Bibliothek übernachten oder in einer Buchhandlung zum Morgenessen?
In einer Bibliothek übernachten. Okay. Ich hoffe, das ist dann so eine Nachts-im-Museum-Situation. Das war nicht so
gut. Ein Buch lesen, das nur flüstert oder eins, das nur singt?
Eins, das nur singt.
Gut. Eine Seite rückwärts lesen oder doppelt so schnell wie normal lesen?
Doppelt so schnell wie normal lesen?
Okay.
Obvious!
In ein Buch reingumpen oder eine Figur aus einem Buch rausholen?
In ein Buch reingumpen.
Ein Buch mit unsichtbarer Tinte lesen oder eins mit nur leuchtenden Buchstaben?
Mit unsichtbarer Tinte.
Gut. Eine Bibliothek in der Wolke oder eine unter der Erde?
In der Wolke.
Das Letzte, ein Ende von einem Buch selber schreiben oder den Anfang umschreiben?
Den Anfang umschreiben?
Mhm.
Ja. Ich glaube, für das Ende musst du wahrscheinlich noch mal ein bisschen kreativer und alles durchdacht haben.
Wir kommen jetzt zu «Vermisst».
Mhm.
Genau. Warum findest du das so cool? Um was geht es da? Weil das ist ja jetzt dein Fachgebiet.
Das ist mein Fachgebiet und ich habe jetzt extra einen Kriminalroman mitgenommen, der nicht blutig ist, was vielleicht auch für gewisse Leute so ein bisschen Türen abnimmt. Und ich glaube allgemein, ich bin mega Fan von der Christine Brandt. Sie schreibt super Bücher, super Kriminalroman, wo du halt auch so die Ermittlungsarbeit hast. Und das macht es teilweise auch mega spannend. Das ist nicht der eine grosse Plot-Twist. Und es ist halt immer meistens Kulisse Bern. Und ich glaube, ja, ich glaube, Sachen lesen von einem Ort, den man vielleicht eh schon kennt oder so. Also ich bin jetzt nicht in Bern gross geworden, aber trotzdem an diesen Orten bin ich vielleicht auch schon gewesen. Und ich glaube, das nimmt einem dann auch wieder schon so ein bisschen am Handli. Es geht um Malu Löwenberg und zwar hat sie sich selbstständig gemacht. Sie war früher eine Polizistin und möchte jetzt Klienten und Klientinnen helfen, vermisste Personen zu finden. Und das ist effektiv schon der zweite Band, ist aber völlig nicht wichtig. Man muss den ersten Band nicht gelesen haben, um es irgendwie zu verstehen. Und in diesem Band geht es darum, dass ihre Klientin ihre Tochter vermisst. Die ist mit 4 ist sie entführt worden und seither eigentlich nie mehr gesehen worden. Aber die Mutter ist überzeugt, dass ihre Tochter noch lebt. Und dann begibt sie sich auf die Suche nach ihr. Und es ist an und für sich sicher ein konfrontierendes Thema, so ein vermisstes Kind. Aber einfach die Ermittlungsarbeit und wie die Malu das macht. Und das hat auch immer so Side-Stories, die das Ganze auch noch so ein bisschen spannend macht. Darum habe ich auch das Gefühl, so für einen Kriminalroman ist das ein guter Einstieg.
Vor allem so die gründliche Recherchenarbeit,
ja.
Also die Ermittlungsarbeit.
Genau, genau. Und das spielt teilweise in Bern, teilweise auch noch in Paris. Also du hast auch immer so ein bisschen Kulissenwechsel. Das heisst, du hast mega viel Abwechslung. Darum, ich glaube, ja, es nimmt auch wirklich gut das Handeln.
Wenn ich es jetzt aber so anschaue, wirkt. Also das ist das dickste Buch, das du jetzt gerade mitgenommen hast. Das ist schon ein bisschen angsteinflößend. Wie liest es sich denn? Ist es einfach zum Lesen?
Es liest sich sehr einfach.
Sehr gut.
Ja, also eben, ich meine, es sind genug Seiten. Und ich bin jetzt auch nicht die Person, die sich immer die dicksten Bücher aussucht. Darum, nein, es ist mega machbar und du kommst mega schnell rein. Und ja.
Christine Brandt recherchiert monatelang zu diesen Fällen.
Mhm.
Wie ist das bei dir? Hat das bei dir auch irgendwie so ein Bedürfnis ausgelöst, selber noch irgendwie so irgendwie deine eigenen Ermittlungen anzustellen oder so? Oder dich mal in so einen Fall reinzuwagen?
Ich glaube, im Fall, da müsste ich auch auf eine ganz neue Art meine Komfortzone verlassen. Das mache ich dann doch nicht. Ja, also ich glaube, Verbrecher jagen.
Ich würde es schon machen. Und du würdest es aber so mit so einer, nicht Leichtigkeit machen, aber irgendwie. Mit dir würde ich mir das nicht so streng vorstellen, so recherchieren, so ein Detektiven-Duo würde ich jetzt fix mit dir anfangen.
Du meinst, ich würde dann so mit einer Zeitung und zwei ausgeschnittenen Augenlöchern so dort sein, hochprofessionell.
Nein, du würdest mit einem dicken Krimiband dort sitzen, wo so mit so einem Bohrer hast du so zwei Löcher durchdenken und so würdest du mit einem Kaffee dann sitzen und das so anschauen.
Ich wäre so gut getarnt.
Okay.
Ich nehme das als Kompliment, aber ich möchte niemals zum Auto, wenn die Person jemanden vermisst.
Das Ding ist, ich glaube, du wärst einfach zufällig. Du könntest keine so undercover Ermittlungsarbeiten machen, nein. Das wäre ich bei dir nicht so.
Und dann stolper ich über irgendetwas. Schön Tarnung dahin.
Gut, wir bleiben bei den Büchern. Wir machen gerade weiter mit Mr. Panausus, Heim für magisch Begabte. Fantasy. Vom Krimi, deinem Lieblingsgenre zu deinem eher unsichereren Genre.
Ja, genau. Ein Argument ist vielleicht auch, es ist nicht so dick. Es sind nicht mal 400 Seiten. Genau, das ist auch eines, das ich empfohlen bekommen habe. Und ich glaube, wieso es so ein Easy-Fantasy-Buch ist, es ist eigentlich fast alles wie in unserer Welt. Es sind halt die einzelnen Charaktere, ein bisschen speziell magisch und außergewöhnlich. Und ich glaube, deswegen ist es so ein leichtes, einsteigerfreundliches Fantasy-Buch, weil ja, du musst ja da nicht noch das Worldbuilding über 300 Seiten erstmal aneignen.
Worldbuilding, für die, die das nicht verstehen, es geht ja wie so darum, dass wenn man sich in eine Fantasy-Welt hineinbegibt, dann wird ja eine Welt erschaffen. Mhm. Und das ist ein Commitment. Und darum sind Fantasy-Bücher auch sehr oft dick, wenn man zuerst mal die Welt erklären muss, in der man sich befindet. Das ist in dem Fall jetzt nicht so.
Ganz genau. Weil es geht um den Linus Baker und er ist so ein bisschen...
Mega herziger Name,
also Linus Baker. Es ist so ein herziger Name. Und er ist sehr nicht außergewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Er ist so ein 40-jähriger Beamter. Für ihn ist seine Arbeitslektüre wirklich das Regelwerk von seinem Job. Den macht er sehr, sehr gut. Aber ein bisschen auch so eine traurige Figur. Hat so keine Hobbys, so kein Umfeld. Und man möchte ihn irgendwie so mal so in den Arm nehmen. So, ach komm, das Leben ist ein bisschen mehr wie nur arbeiten. Und er arbeitet ja im Department, das dafür zuständig ist, dass alles richtig läuft in der Waisenheim für magisch begabte Kinder. Und dann irgendwann eines Tages gehen sie mir einen neuen Job finden, komm, wenn wir dich jetzt ein bisschen weg vom Schreibtisch haben.
Dich auch aus der Komfortzone rausholen.
Ganz genau. Und ja, findet er am Anfang nicht so lustig. Und dann kommt er eben zu dem Waisenheim von Mr. Parnassus. Und dort lernt er ganz viele unterschiedliche, liebenswerte und quirlige Charaktere kennen. Und eigentlich muss er einfach dort hingehen, um beurteilen, ob es seinem Kind gut geht oder nicht. Und es geht den Kindern jetzt sehr gut. Und es ist einfach so, so eine warme Umarmung, das Buch irgendwie. Und der Fantasy-Aspekt ist einfach nur irgendwie so cute, so nebendran. Es hat auch eine sehr subtile Liebesgeschichte. Also Leute, die vielleicht so Liebesgeschichten gerne haben, können dem Buch sicher auch noch etwas abgewinnen. Und also ich habe sogar gebrüllt am Ende vom Buch, weil es einfach richtig, richtig süß ist.
Ich habe mir das auch so aufgeschrieben, so... Eigentlich ist er jemand, der so Regeln und das Gesetz gerne hat. Und am Schluss muss er sich wie entscheiden, folge ich jetzt diesen Regeln und dem Gesetz, das ich schon immer, wo meine Welt oder, und meine Komfortzone waren, oder folge ich meinem Herz?
Ja. Das ist so herzig.
Es ist wirklich so Wohlfühl-Fantasy.
Wohlfühl-Fantasy und trotzdem irgendwie auch so mega tief, weil ich glaube, eigentlich so die wahre Magie. Allgemein in unserem Leben fängt doch eigentlich immer dort an, wo man seine eigene Komfortzone verlässt. Und da meine ich jetzt nicht die 5 Bücher, die ich mitgenommen habe. Aber genau das macht er ja auch. Und am Schluss ist das Beste für ihn, wo irgendwie könnte sein. Und ich meine, vielleicht gibt es auch noch andere Menschen, die 40 und ein bisschen traurig sind und dann lesen sie das Buch und vielleicht treffen sie dann eine Entscheidung mit dem Herzen.
Es geht ja auch um Anderssein in diesem Buch. Hat das irgendwie so deine Sicht verändert oder geprägt?
Weil all die Kinder so anders sind, müssen die irgendwie mega lernen, miteinander zurechtzukommen und das Anderssein halt wie so zu begrüßen irgendwie. Und es ist so, es ist ein inklusives Buch.
Ja, also das Inklusive ist, das kommt nicht einfach von so, weil der Autor setzt sich mega stark für queere Repräsentation ein. Also die Geschichte ist auch unter anderem so inspiriert worden, von so Berichten über diskriminierende US-Politik bei LGBTQIA+-Familien. Und das ist ja, also, da finde ich es ja mega schön, wenn du jetzt so von allen Adjektiven, die du könntest brauchen, brauchst du das Wort inklusiv.
Ja, es ist sehr inklusiv. Und ich glaube, das ist nachher die bunteste Regenbogenfamilie, die man sich irgendwie vorstellen könnte. Also, es macht mega fest Sinn, dass er das so geschrieben hat.
Ich würde sagen, wir belohnen es dann gerade bei dem. Und kommen zum 5. Akt in dieser Geschichte. Wow, in unserer so. Episode. Hey, ich sollte etwas mit Moderation.
Das ist okay, Moderation.
Wir kommen nämlich zum Theaterstück «Terror» Ferdinand von Schirach. Wie bist du da gelandet schlussendlich? Weil die anderen Genres kennen, kann man machen, aber Theaterstück, das ist ein kleiner Plot-Twist.
Ja, das ist ein Plot-Twist, das ist richtig nischig. Ich lese sonst eigentlich auch kein Theaterstück, außer die Physiker, das ist übrigens auch ein gutes Theaterstück.
Ja.
Genau. Und da Terror von Ferdinand von Schirach. Und zwar, ich denke, das vereint halt wie auch so ein bisschen Krimi und Thriller.
Ja.
Ein bisschen. Aber halt auch einfach ein sehr grosses moralisches Dilemma, das wahrscheinlich alle irgendwie nachvollziehen können. Weil Der Ferdinand von Schirach hat das Buch geschrieben, wo nachher die Leserschaft am Schluss selber entscheiden sollte, ob der Anklagte schuldig ist. Es geht darum, dass das ganze Theaterstück eigentlich ein Gerichtsfall ist. Und zwar steht ein Pilot vor Gericht, der für die Bundeswehr arbeitet. Und er hat eine recht schwerwiegende Entscheidung getroffen. Und zwar hat es einen Terroranschlag gegeben und Terroristen haben das Flugzeug mit 164 Passagieren und Passagierinnen übernommen und sind mit dem richtigen Stadion zugesteuert. Und in dem Stadion sind 70'000 Zuschauende gewesen. Und der Abschuss auf das Flugzeug war nicht freigegeben und der Pilot hat aber trotzdem für sich die Entscheidung getroffen, dass er das so machen möchte. Und in diesem ganzen Gerichtsprozess wird dann eigentlich verargumentiert, wieso das richtig war oder wieso nicht. Kann man Menschenleben gegeneinander aufwiegen? Wie hätte man das anders machen können? Die ganze Terrorthematik ist auch irgendwo natürlich zentral. Und ich glaube, ich finde das Buch so faszinierend. Also es ist auch sehr dünn und schnell gelesen und wirklich
super klar, super, super pointiert. Super klar,
null literarisch, einfach nur straight to the point. Allgemein alle Ferdinand von Schirach Bücher, wer es nicht mega ausschweifend mag, die sind nüchtern einfach gut. Und ich glaube, ich finde das Buch auch so spannend, weil ich habe sehr oft in diesem Buch nachher für mich selber hinterfragt, wie hätte ich gehandelt? Ja. Finde ich, kann man das so moralisch miteinander aufwägen? Und ja, er tut die Frage am Schluss nicht beantworten, weil der Ferdinand von Schirach möchte eigentlich wirklich am Schluss der Leserschaft sozusagen
das Frage Urteil stellen.
Genau, bitte für ein Urteil.
Wie ist es für dich, sozusagen selber Richterin zu sein während dem Lesen?
Ich habe ihn mega verstanden. Also ich hätte es auch gemacht. Ich glaube, ich hätte es auch gemacht, wohl wissentlich, dass das in einem Gerichtsprozess enden wird. Und ich finde, so wie er es verargumentiert hat, hat es aber auch relativ viele Fehler vorher gegeben. Er war einfach wie die letzte unglückliche Person, die die Entscheidung hat müssen treffen. Aber ja, es wird nachher mega gut im Buch eigentlich auch so ein bisschen dargelegt, aber es gibt so viele Fehlentscheidungen vorher von Instanzen von der Bundeswehr und er ist jetzt halt einfach dummerweise die schuldige Person.
Wo es jetzt hat sozusagen müssen, die Konsequenzen von allem sozusagen tragen.
Ganz genau.
Ich finde einfach das Konzept von, dass ein Buch so interaktiv sozusagen quasi, ich finde das so gut. Also ich finde es so das Lesen, so die Leseerfahrung so mega verändern und ich merke so, wenn ich so viel bewusster nicht gelesen habe, nämlich ich sogar, und das mache ich sonst nie, Sachen angestrichen und so, ich bin so richtig so, ich habe mich so richtig reingefunden.
Ja. Und hättest du dich auch so entschieden? Hättest du auch geschossen?
Ja.
Ja, oder?
Ja. Aber das ist jetzt, also ich glaube jetzt, siehst du, jetzt habe ich gerade Angst, weil ich so, ich habe jetzt das Urteil gefällt und ich muss es ja jetzt auch rechtfertigen und ich habe schon lange nicht mehr gelesen.
Weil das ist halt so das bekannte Trolley-Problem.
Ja.
Und dann ist ja dann auch, ich glaube, irgendwann sogar im Gerichtsprozess fragt, ja, und was ist, wenn deine Familie im Flugzeug gesessen wäre, hättest du dann auch geschossen? Und dann ist halt immer, ich meine, als Militärmitarbeitender wirst du ja so dermaßen ausgebildet, dass du halt pragmatische Entscheidungen triffst. Da kannst du also irgendwo auf dem Anführungszeichen Schlachtfeld haben deine persönlichen Gefühle halt nicht so.
Kein Platz.
Genau, haben sie keinen Platz. Und er hat halt so entschieden. Und ich meine, sonst wären nachher irgendwie 70'000 Familien betroffen gewesen. Willst du vor diesem Grad stehen? Also es ist mega ein schmaler Grad.
So Ethik und Recht, was gewinnt und was jetzt nicht. Ich habe es super gefunden. Mhm. Und der von Schirach, und ich glaube, darum ist das auch so gut, ist selber ja auch Strafverteidiger.
Ja.
Und das merkst du eben so, dass es ist juristisch korrekt, es ist pointiert und es gibt keine Emotionen in dem ganzen Setting. Es sind Fakten, die gegeneinander aufgelegt werden und ich habe das auch so cool gefunden, so mitlesen.
Ja.
Man hat da ganz viel also einerseits ist es an realen Fällen inspiriert, aber dann haben sie das Ganze auch wie so ins Fernsehen gebracht. Also wir hatten nämlich wie auch so das Fernsehpublikum über so Situationen abstimmen lassen. Ich finde das so eine gute Grundlage, so über so die Sachen zu diskutieren und zu verhandeln. Ganz Konzept, top-notch.
Also sie haben es ja auch verfilmt für die Leute, die es dann noch gesprochen haben, gesehen.
Aber nicht mit dem Ryan Gosling.
Nein, aber es ist mit dem Florian David Fitz. Und der hat das auch super gemacht. Also,
der deutsche Ryan Gosling kann man sich ja in dem Sinn auch geben.
Genau. Ich würde aber trotzdem empfehlen, das Buch zuerst selber zu lesen. Ja. So, weil der Film ist eigentlich eins zu eins wie das gesprochene Buch. Aber es ist trotzdem, was ich aus dem Text gemacht habe, ist gleich nachher nochmal etwas ganz anderes, wie was der Film daraus gemacht hat.
Sehr schön. Wir hatten ganz viele verschiedene Genres, ganz viele verschiedene Bücher. Und jetzt zum Schluss, ich finde es wieder super toll, wie du jetzt so reingestiegen bist, uns alle herausgefordert hast. Und so, jetzt gehen wir doch aus unserer Komfortzone raus. Aber jetzt wollte ich noch zum Schluss von dir wissen, so, welches Gefühl oder welche Gedanken nimmst du jetzt für dich so persönlich mit, aus all diesen Büchern, die du jetzt da mitgenommen hast, wenn es um dich selber geht, so aus der Komfortzone rauszunehmen? Oder was hat dich jetzt da so am meisten animiert?
Ich glaube, dass du deine Erfüllung und deine Magie wirklich außerhalb von deiner Komfortzone findest. Ja, und ich glaube, es gehört sehr viel Mut dazu, deine Komfortzone zu verlassen. Aber ich glaube, die meisten Menschen, die irgendwann zurückblicken, sagen so, boah, schon mega mutig gewesen, aber hey, zum Glück habe ich es gemacht.
Zum Glück hast du uns da all die Bücher als Startschuss sozusagen gegeben. Danke, hast du die Zeit genutzt, mit mir auch darüber zu reden. Schön, bist du da gewesen.
Danke fürs Zuhören, Sarah. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spass beim unterschiedlichen Genres und Bücher entdecken.
Hey, ja, und wenn euch ein Buch besonders gefallen hat, geht in Book Circle, geht mit der Belana und allen anderen, die dort sind, darüber reden. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz schöne Lesezeit. Das nächste Mal geht es bei uns um Thema Fantasy. Das ist also deine Episode, Belana. Bis dahin wünsche ich euch einfach viel, viel Spass.
Tschüss zusammen.
Tschüss. Und wenn dir die Folge jetzt gefallen hat, hey, dann folge uns, abonniere uns überall dort, wo es Podcasts gibt.